Ja, ich darf euch, darf Sie alle ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, wir wollen heute Morgen mal das Herzstück des Jakobusbriefes betrachten. Wir haben ja, es ist schon ziemlich lange her, haben wir uns ja schon mal mit einigen Texten aus dem Jakobusbrief befasst. Und heute wollen wir uns mal dieses Herzstück des Jakobusbriefes vornehmen. Zunächst mal wollen wir auf den Text hören und wer das im Stillen mitverfolgen, mitlesen möchte, Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Ja, Jakobus 2, 14 bis 26. Und da lesen wir Folgendes. Was hilft es, meine Brüder, die Schwester natürlich mit einbezogen, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, dabei aber keine Werke hat, kann ihn denn der Glaube retten? Wenn es einem Bruder oder einer Schwester an Kleidung und täglicher Nahrung gebricht und jemand von euch zu ihnen sagen würde, geht hin in Frieden, wärmet, sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was hülfe ihnen das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. Ich aber will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass ein einziger Gott ist, du tust gut daran. Auch die Dämonen und Teufel glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke fruchtlos ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Da siehst du doch, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und so erfüllte sich die Schrift, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er ist Freund Gottes genannt worden. Da seht ihr, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Dirne Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Wege entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wir wollen noch mal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist und bitten dich, lass uns richtig verstehen, was du uns hier sagen willst. Und lass uns auch für uns persönlich die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Und so wollen wir dir jetzt die Ehre geben, dir Dank sagen, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen. Wohlgemerkt, das Herzstück des Jakobusbriefes. Es geschah in einer Bundestagssitzung, in einer Bundestagsdebatte, und zwar in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Der damalige Post- und Verkehrsminister Kurt Scheitle hatte eine Auseinandersetzung mit dem damaligen Oppositionspolitiker Franz Josef Strauß. Und an einer Stelle fügte er, ja, so wie man ihn kannte, den Herrn Strauß, in seiner etwas selbstgefälligen, überheblichen Art, süffisant herzu: Der Kollege Scheitle kann auch nichts für seinen Namen. Womit er also ausdrücken wollte, er heißt zwar so, aber er ist nicht gescheit. Zu Recht oder zu Unrecht lassen wir mal diese Aussage unkommentiert stehen. Aber ich denke, Franz Josef Strauß hatte eine ganz nüchterne Tatsache angesprochen. Der Name stimmt nicht immer mit dem Wesen dessen überein, der diesen Namen trägt. Wer also Bäcker oder Schneider heißt, ja, der kann noch lange nicht Brot backen und er kann auch lange noch nicht Anzüge nähen. Und liebe Geschwister, wie ist das eigentlich mit uns? Wir nennen uns doch alle Christen. Wir tragen doch alle diesen wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir nur einige Verse zuvor gehen, da, ich glaube, da im Vers 7, da sagt sogar Jakobus, dass über uns der wunderbare Name Jesus Christus ausgerufen ist. Also, tragen wir den Namen wirklich zurecht? Sind wir dieses Namens wirklich würdig? Kann man das irgendwie an unserem Leben sehen, dass wir wirklich zu Recht diesen Namen Jesus Christus also tragen? Und deswegen beginnt Jakobus hier in unserem heutigen Text gleich mit dieser grundsätzlichen Frage, an der kein Christ vorbeikommt. Die Alles-oder-Nichts-Frage, die Schlüsselfrage, die nichts, aber auch gar nichts an Aktualität verloren hat. Kann der Glaube ohne die entsprechenden Werke vorzuweisen als solcher selig machen oder retten? Kann der Glaube ohne die entsprechenden Werke vorzuweisen als solcher retten, selig machen? Das ist die Alles-oder-Nichts-Frage. Und was Jakobus jetzt hier bis zum Vers 26 schreibt, dient ausschließlich der Klarstellung dieser ganz entscheidenden Frage. Und Jakobus beginnt sozusagen seinen exegetischen Diskurs mit zwei Beispielen für einen Glauben, der tot ist, der in sich, in seinem Wesen, in seinem Kern tot ist. Und zunächst schildert er mal in einem ersten Beispiel eine Alltagssituation, die ja sehr realistisch ist. Da ist also ein Bruder oder eine Schwester, bleiben wir jetzt mal bei dem Bruder, wie gesagt, die Schwester ebenso damit einbezogen. Da ist also ein Bruder, dem es so an den täglichen Grundbedürfnissen fehlt, sprich Kleidung, Nahrung. Und ich sage zu ihm: Gott segne dich, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass du wirklich jemanden findest, der dir das Notwendige gibt. Aber ich gebe ihm nicht, was dieser Bruder in seiner momentan prekären Situation nötig hat. Was hilft das dem Bruder oder der Schwester? Und Jakobus sagt: Schaut euch doch mal diesen Glauben an. Schaut euch doch mal, ja, man möchte sagen, schaut euch doch mal diesen Lehnstuhlchristen an, der sich in keiner Weise bewegen lässt, der es könnte, wenn er es wollte. Was für eine kaltschnäuzige Abweisung. Das hilft doch letztendlich keinem, weder dem Hilfsbedürftigen noch dem Hilfsverweigerer. Und Jakobus sagt weiter: solch ein Glaube, der nur mit frommen Sprüchen agiert, solch ein Glaube ist in seinem Wesen, ist in seinem Kern. Und liebe Geschwister, da ist unser Herz angesprochen, wohlgemerkt, da ist unser Herz angesprochen. Solch ein Glaube ist tot, ist einfach tot. Und es ist falsch, wenn man wirklich manchmal hört oder wenn manchmal propagiert wird, dass sich bei den einen der Glaube darin zeigt, dass sie die Bibel lesen, dass sie beten, dass sie in den Gottesdienst gehen. Und bei den anderen zeigt sich der Glaube darin, dass sie sich meinetwegen sozial engagieren. Aber alle beide sind echte Christen. Nein, liebe Geschwister, so ist es eben nicht. Es gibt eben keinen echten, lebendigen Glauben ohne Werke. Das macht uns Paulus hier wirklich klar. Und dann bringt er ja noch ein zweites Beispiel. Und in diesem zweiten Beispiel zitiert Jakobus einen Satz, der ein Zitat aus diesem Schma Israel ist, also aus diesem Höre Israel. Und das ist wohl, so wie ich gelesen habe, mit der heiligste Text im Judentum. Und man kann etwas nachlesen von diesem Schma Israel, von diesem Höre Israel aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, ab Vers 4. Da kann man so einiges darüber lesen. Ich zitiere hier nur mal einen Satz, da heißt es nämlich: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und jetzt fährt Jakobus fort und sagt: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, Da kann ich dir sagen, wunderbar, ist vollkommen richtig. Da liegst du wirklich auf der richtigen Spur. Aber ich muss dann ergänzend hinzufügen, das glauben die Dämonen und die Teufel auch. Und zittern, auch wenn sie die Wahrheit bekämpfen. Aber die Dämonen und die Teufel glauben das auch, was du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Und ich muss dir weiter sagen, auch solch ein Glaube, ja, der nur biblische Wahrheiten, biblische Erkenntnisse, biblische Fakten, biblisches Wissen akzeptiert, auch solch ein Glaube ist tot, ist in sich, in seinem Wesen, ist in seinem Kern ein toter Glaube. Nun müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass wir, jetzt besonders hier bei dem zweiten Fall, dass wir das Kind jetzt nicht mit dem Bade ausschütten und meinen, Glaube hätte absolut nichts mit Fakten und mit Wissen zu tun, sondern Glaube sei nur ja, Gefühle, Emotionen, Beziehungen, Spiritualität. Nein, nein, also zu einem gesunden Glauben gehört schon Wissen und Fakten. Und es gibt ja dieses Lied hier von Erich Moritz Arndt, ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht. Also Fakten, Wissen, ja, ist schon eine Bedingung für den Glauben, zwar keine hinreichende Bedingung, aber eine notwendige Bedingung. Liebe Geschwister, ich muss doch wissen, an wen ich mich wenden soll. Ich muss doch wissen, wer der lebendige Gott ist. Ich muss doch wissen, was er von mir will. Und ich muss doch wissen, wozu er mich einlädt und wozu er mich auffordert. Aber ich denke gerade, und deswegen hat der Jakobus mit Absicht ganz zu Anfang erstmal diese beiden Beispiele für einen toten Glauben gebracht. Ich denke gerade diese beiden Beispiele zeigen eine riesengroße Gefahr für eine ganz eigenartige, für eine ganz merkwürdige Glaubensentwicklung. Dass es also in der Tat wirklich eine Form von Glauben ist, ja, der eigentlich gar kein Glaube mehr ist. Das ist ein Glaube, der nicht mit Leben gefüllt ist. Ja, das ist ein Glaube, der letztendlich nur noch zu einer Formel wird. Man hat so seine Formensprüche, man hat so seine biblischen Erkenntnisse, man hat noch so seine Gottesdienste und seine Feiertage, hängt womöglich auch noch seine christlichen Symbole auf und schickt auch seine Kinder in den Religionsunterricht. Aber solch ein Glaube, und das sagt Jakobus klipp und klar, solch eine Art von Glaube ist letztendlich nicht lebensfähig. Er ist tot, weil er nicht mit Leben gefüllt ist. Und man fragt sich natürlich an dieser Stelle, wie kommt es überhaupt zu so einer eigenartigen, zu so einer merkwürdigen Glaubensentwicklung? Und ich denke, dass wir da auch zu uns selbst ganz, ganz ehrlich sein müssen. Dass wir nämlich schon, sag ich mal, von unserer alten adamitischen Genesis 3 Struktur, dass wir da schon so ein wenig religiös geprägt, gepolt sind. Dass das schon ein Problem unserer Glaubenskultur ist. Das heißt, wenn ich nicht einen lebenslangen, permanenten Widerstand leiste, das heißt, die geistliche Waffenrüstung anlege, dann besteht die große Gefahr, dass unser Glaube zu einer Religion deformiert wird. Es zerren immer Kräfte an unserem Glauben, die aus ihm eine Religion machen wollen. Darüber müssen wir uns also wirklich klar sein. Und wenn wir da keinen Widerstand leisten, dann wird unser Glaube zwar zum Überbau, aber jeder von uns hat noch seinen religiösen, moralischen Touch in den unterschiedlichsten Ausprägungen mit dran. Und deshalb ist für Jakobus dieses Thema hier, Glaube und oder Werke, Fragezeichen, ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem man sich permanent auseinandersetzen muss. Warum? Damit Glaube wirklich echter, lebendiger Glaube wird und bleibt. Und damit das geschieht, liebe Geschwister, und damit komme ich jetzt zu einem ersten wichtigen Punkt. Damit das geschieht, müssen wir diesen Text, den wir vorhin gehört haben, müssen wir ganz sauber sprachlich analysieren, sprachlich differenzieren. Sonst kommen wir gleich am Anfang in enorme Schwierigkeiten, wenn es da eben am Anfang heißt, was hilft es, meine Brüder und meine Schwester, wenn jemand sagt, er habe Glauben, dabei aber keine Werke hat, kann ihn solch ein Glaube retten. Dann kommen wir gleich in enorme Schwierigkeiten, wenn wir diesen Text, wenn wir diese Sprache des Jakobus nicht sauber differenzieren. Denn man kann sich schon vorstellen, liebe Geschwister, man kann sich schon vorstellen, dass solch ein Text im ersten Moment einen in enorme Schwierigkeiten bringen kann. Zumal, wenn man sich so ein ganz wenig die paulinische Denk- und Sprachweise angeeignet hat und wenn man zudem dann noch einen Mann wie Martin Luther mit einbezieht, der ja ein recht ambivalentes, also zwiefältiges Verhältnis zu diesem Jakobusbrief hatte und für den dieser Jakobusbrief, so wie der Franzose sagt, das Enfant terrible, also etwas Furchtbares, etwas Schreckliches war. Natürlich, das ist ja auch richtig, wir sind ja auch ein Stück weit oder mehr oder weniger, sind wir ja von Paulus geprägt. Und das ist ja auch positiv zu sehen. Und der lebendige Gott hat es ja gewollt, dass wir viele Briefe von Paulus haben. Aber der lebendige Gott hat es auch gewollt, dass wir den Jakobusbrief haben. Und deswegen müssen wir hier wirklich sprachlich sauber differenzieren, sonst kommen wir in enorme Schwierigkeiten. Und ich hoffe, dass uns das heute Morgen wirklich gelingt. Bei Paulus haben wir also jetzt diesen Begriff Glauben. Glauben, das wissen wir, das ist das Geschenk, was uns der lebendige Gott gegeben hat. Der Gegenbegriff bei Paulus ist jetzt nicht Werke des Gesetzes, sondern Paulus verwendet einen ganz anderen Begriff, nämlich Frucht. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann müssen wir, um Paulus und Jakobus vergleichen zu dürfen, nicht Werke des Gesetzes bei Paulus und Werke bei Jakobus, sondern wir müssen Frucht und Werke miteinander vergleichen. Was bei Paulus Frucht ist, das sind bei Jakobus die Werke. Wenn Jakobus sagt, dass der Glaube ohne Werke tot ist, dann ist bei Paulus der Glaube ohne Frucht tot. Und wenn Paulus sagt, dass allein der Glaube selig macht, dann würde Jakobus in der Sprache des Apostel Paulus sofort mit einstimmen. Und deswegen ist die Parallelstelle zu Jakobus 2, Vers 14 folgende, also der Text, den wir heute betrachten, nicht Römer 3, Vers 21 folgende, der überschrieben ist mit Rechtfertigung allein aus Glauben, sondern zum Beispiel, es gibt da mehrere Stellen, aber zum Beispiel Galater 5. Galater 5, wo wir dann an eine Passage kommen, die wie folgt lautet: Ihr Lieben, ihr seid zur Freiheit in Christus befreit. Jetzt habt ihr in Christus Jesus einen Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Und wir fragen, wie geht das? Und Paulus antwortet, lebt nun im Geist, dann werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht mehr vollbringen. Dann legt ihr das Alte ab. Und jetzt kommt es. Und es kommt bei euch zur Frucht des Geistes. Und jetzt wird das alles aufgezählt. Nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Also Ergebnis bei Paulus, ohne ein Leben in der Frucht geht es absolut nicht. Ohne ein Leben in der Frucht geht es nicht. Und es ist gut, wenn wir an dieser Stelle mal auf Jesus Christus schauen. Was er nämlich zu diesem Thema sagt, und da gehen wir mal hinein in die Bergpredigt, zum Beispiel Matthäus 7, Vers 21, da sagt er das uns allen bekannte Wort, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Ich kann zigmal das Bekenntnis Herr, Herr sagen und gehöre trotzdem nicht zu ihm. weil dieses Bekenntnis oder diese Aussage nicht in mein Leben hineinwirkt. Und Jesus Christus hat immer wieder deutlich gemacht, dass Glaube nicht gleich Glaube ist, dass nicht jede Art von Glauben rettet. Das hat Jesus deutlich gemacht. Und dann haben wir natürlich eine ganz starke Parallelstelle in den Pastoralbriefen. Ja, wo sogar Paulus ununterbrochen von guten Werken spricht. Wohlgemerkt, Paulus. Ununterbrochen spricht er da von guten Werken. Titusbrief, ganz, ganz wunderbar wird das da ausgedrückt. Titusbrief, zum Beispiel, Kapitel 2, Vers 14. Da heißt es am Ende, und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, und jetzt kommt es, das eifrig wäre zu guten Werken. Und dann geht es weiter, Titus 3, Vers 1. Erinnere sie daran, Titus, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Titus 3, Vers 18. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken auszuzeichnen, auszuweisen oder hervorzutun. Und dann noch eine letzte Stelle, Titus 3, Vers 14. Lasst aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Gerade dieses letzte Beispiel finde ich ja so interessant, nicht? Da kommen nämlich, und das finde ich sehr, sehr freundlich von Paulus, da kommen nämlich beide Begriffe vor, Werke und Frucht. Werke und Frucht. Also es ist eine wunderbare Parallelstelle, gerade in diesen Pastoralbriefen und genau genommen hier in dem Titusbrief. Und ich denke, daran sehen wir, da stoßen wir doch schon auf die Sprache, da liegen wir doch schon auf der Ebene des Jakobus, und so weit liegen die beiden, Jakobus und Petrus, ja gar nicht auseinander, und Paulus auseinander. Und wenn Paulus sagt, zum Glauben kommst du eben nicht aus Werken, sondern allein aufgrund der Tatsache, dass du die Bezahlung, die Jesus Christus für dich am Kreuz ja geleistet hat, akzeptierst und was alles damit zusammenhängt. Nicht wenn, dann sagt er weiter, aber wenn du im Glauben bist, im Glauben, als solche spricht er uns hier an, wenn du im Glauben bist, dann lebe bitte schön auch im Glauben. Das heißt nichts anderes, dann zeig es bitte an deinen Früchten. Und Jakobus würde sagen, dann zeig es bitte an deinen Werken. Und das ist das Erste, liebe Geschwister, was wir wirklich verstehen müssen. Und deswegen war das so wichtig, dass wir hier die Sprache wirklich ganz sauber differenzieren, die Sprache des Jakobus, damit wir im Zusammenhang mit dem Paulus dann nicht durcheinander kommen und dass wir dann nicht in enorme Schwierigkeiten kommen. Das ist das Erste, was jetzt wichtig ist. Und dann geht jetzt Jakobus in seinem exegetischen Diskurs, geht er ja jetzt noch einen Schritt weiter, sondern jetzt zeigt er uns, wie wichtig dem Jakobus wirklich die Einheit von Glauben und von Werken ist. Und das macht er zunächst mal ganz allgemein und zum Schluss bringt er auch wiederum zwei Beispiele. Da kommt also jemand, der mir vielleicht sagt, mein lieber Freund, nun betone mal nicht so stark die Einheit von Glaube und Werke. Der eine hat eben den Glauben und der andere hat eben die Werke. Es also doch auseinanderreißt. Und wenn wir diesen Text lesen, dann fällt sofort auf, dass der Jakobus gar nicht darauf eingeht, weil das für ihn überhaupt nicht geht. Weil er sagt, du kannst den Körper nicht auseinanderreißen. Du kannst nicht so tun, als wenn es einem Menschen nur Körper und einem Menschen nur Geist gibt. Das geht nicht, das ist nicht möglich. Beides gehört zusammen, beides muss also wirklich hier zusammenwirken, sonst kommst du da wirklich in Schwierigkeiten. Beides muss zusammenwirken, ansonsten ist er nicht lebensfähig. Und so sagt er es ja auch am Ende des Textes, Vers 26, der Leib ohne Geist ist tot. Der Leib ohne Geist ist tot. Was heißt das jetzt nun? Das gibt es eben für den Jakobus nicht. dass der eine nur auf dem Glaubens- und der andere ist nur auf dem Werketrip. Das gibt es bei Jakobus nicht. Und zwangsläufig kommt ja dann die Gegenfrage. Ja, dann zeig mir doch mal, eine Form von Glaube ohne die entsprechenden Werke. Ich dagegen werde dir meinen Glauben anhand dessen zeigen, was ich tue. Und wisst ihr, was an diesem Frage- und Antwortspiel, das wichtigste Verb ist? Das wichtigste Verb ist zeigen. Da stellt man nämlich ganz überraschend fest, dass aus der Perspektive der Bibel, dass aus der Perspektive des Neuen Testamentes unser Glaube nicht unsichtbar bleibt, sondern dass man unseren Glauben sehen kann. Das Neue Testament hat überhaupt keine Probleme, das so zu fordern. Überhaupt nicht. Und liebe Geschwister, das kann man in der Tat sehen, wie ein Mensch lebt. Das kann man in der Tat sehen, welche Prioritäten er hat, was er denkt, was er sagt, was er tut, an seinem Terminkalender, an seinem Kontostand und was es da sonst noch so alles gibt. Man kann es also in der Tat wirklich sehen. Aber hüten wir uns vor zwei Dingen. Hüten wir uns da vor einem Perfektionismus. Auch echte, lebendige Christen können in bestimmten Situationen müde, schwach oder feige sein. Wie wir uns auf der anderen Seite hüten sollen vor einem christlichen Humanismus. Das heißt, überall, wo Gutes getan wird, wo Gutes geschieht, da steckt auch gleich der Glaube dahinter. Nein, liebe Geschwister. Auch Nichtchristen können opferwillig sein, können viel Gutes tun. Das müssen wir ganz klar auseinanderhalten. Und vielleicht stellt sich jetzt der eine oder andere die Frage unter uns, wenn er mal so zurückschaut, wie er gestern, wie er vorgestern, wie er vorvorgestern gelebt hat. Wo sieht man das denn bei mir? Kann ich das irgendwie in meinem Leben aufzeigen, dass ich solch einen echten, lebendigen Glauben habe? Du kannst das ein klein wenig testen. Ist vielleicht ein schwaches Beispiel. Aber du kannst es ein klein wenig testen, wenn du mal für einen kurzen Moment dir die Frage stellst, was wäre eigentlich, wenn ich nicht diesen echten, lebendigen Glauben hätte, sondern so einen oberflächlichen Glauben? Ich vermute mal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen würdest, nicht allzu groß wäre, wenn dem wirklich so wäre, dass du da nicht allzu viel mit dem Glauben am Hut hast, nur so einen oberflächlichen Glauben. Den Sonntagmorgen könntest du ganz anders verbringen, als dir eine Predigt über Jakobus 2 anzuhören. Aber wie gesagt, das Neue Testament kann in überraschender Weise wirklich so reden. Es hat überhaupt keine Probleme damit. Aber man hat ja manchmal so den Eindruck, das widerspricht so ein bisschen unserem Glaubensverständnis. Man hat manchmal so den Eindruck, ja, der Glaube gehört neben dem Geld und der Sexualität zu den Tabubereichen. Über Geld und Sexualität spricht man nicht und der Glaube ist meine private Sache. So, und jetzt sehen wir plötzlich Glaubensgeschwister in anderen Regionen auf unserem Globus, wo man denkt, dass ihnen komplett die Scham fehlt, wie die mit ihrem Glauben umgehen, wie die ihren Glauben äußern, wie die ihren Glauben zeigen, wie die ihren Herrn bekennen, wie die damit unterwegs sind. Und liebe Geschwister, nicht die haben ein Problem, sondern wir haben eher ein Problem. Den Glauben kann man schon sehen. Und da gibt es in der Tat viele, viele Möglichkeiten. Es ist nicht nur der Fisch auf unserem Auto. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und ich komme nochmal auf Jesus zurück. Das, was wir heute Morgen hören, hat ja Jesus schon gesagt. Ich komme nochmal auf die Bergpredigt zurück. Und zwar auf Matthäus 5, ab Vers 14, da sagt uns doch Jesus Christus, ihr seid doch das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, doch nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es dann unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, und jetzt kommt es, damit sie eure guten Werke sehen. Und warum? Damit euer Herr im Himmel gepriesen wird. Und liebe Geschwister, das sagt Jesus. Das sagt Jesus. Und jetzt, nachdem Jakobus uns das alles erklärt hat, alles ausgeführt hat, alles geschrieben hat, stellt er jetzt an uns allen und an die Leute damals die Frage, bist du jetzt endlich davon überzeugt, du törichter, du eitler Mensch, dass echter Glaube auch sichtbarer Glaube ist? Und wenn nicht, sagt Jakobus, dann bringe ich dir jetzt zwei Beispiele. Dann bringe ich dir jetzt zwei Beispiele sichtbaren Glaubens. Und das sind nicht nur nette Geschichten aus dem Alten Testament, sondern die machen wirklich deutlich, dass im Alten Testament schon alles gesagt ist. Ich begründe das neutestamentliche Geschehen mit alttestamentlichen Wahrheiten. Und genauso macht es Jakobus hier mit diesen beiden Beispielen. Und man kann sich ja, wenn man diese beiden Personen vergleicht, man kann sich ja menschlich gesehen keinen größeren Gegensatz vorstellen. Abraham, Vater, sagen wir ruhig so, Vater des jüdischen Volkes. Rahab, eine Heidin. Und dann geht es weiter. Er, ein Gottesmann. Sie, eine Prostituierte. Er, ein Freund Gottes. Sie, eine Frau, die zunächst mal eine erklärte Feindin des Volkes Israels war. Aber dann waren beiden gemeinsam der rettende Glaube, der sich in den Werken zeigte. Jetzt haben wir noch ein Problem. Und das müssen wir noch klären. Wie kommt aber jetzt Jakobus dazu, zu sagen, dass sowohl Abraham als auch Rahab gerechtfertigt werden durch Werke? Paulus sagt doch immer wieder, gerechtfertigt allein aus Glauben. Wie kommt nun Jakobus das so zu sagen? Und diesen Punkt müssen wir jetzt erst klären, bevor wir anschließend kurz auf diese Beispiele eingehen. Also zunächst mal dieses gerechtfertigt durch Glauben. Das ist Gottes richterlicher Freispruch. Das ist Gottes richterlicher Freispruch. Das heißt, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er mich so sieht, als ob ich keine Sünde begangen hätte, obwohl ich ja immer wieder in Sünde falle. Ich aber auch deswegen immer wieder zum Herrn komme und um Vergebung bitten. Und er mich als sein Kind annimmt. Ja, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er mich so behandelt, als ob ich nie eine Sünde begangen hätte, obwohl ich ja in meinem Leben immer wieder in Sünde verfalle, aber um Vergebung bitten. Und er mich als sein Kind annimmt. Und diesen Freispruch, liebe Geschwister, den erlange ich allein durch den Glauben an Jesus Christus, dass ich sage, ja Herr, ich bin in der Tat ein verlorener Sünder, ich brauche deine Vergebung und ich danke dir, dass du die Bezahlung am Kreuz auf Golgatha für mich geleistet hast, dass du dort die Strafe getragen hast, die normalerweise ich für mein sündloses Leben, für meine Ignoranz, für meine Überheblichkeit dir gegenüber hätte eigentlich tragen müssen. Ich danke dir dafür, dass du diese Strafe getragen hast. Das ist also gerechtfertigt durch Glauben. Was heißt aber jetzt nun gerechtfertigt durch Werke? Das bedeutet nun, dass nachdem ich freigesprochen worden bin durch den lebendigen Gott, dass ich jetzt auch als gerecht, ja, wie soll ich es mal sagen, ausgewiesen, bestätigt, bekräftigt werde. Das ist im Bild gesprochen im Grunde genommen die Urkunde, die ich nachträglich für meinen Freispruch erhalte. Stellen Sie sich eine Gerichtsszene vor, da sitzt der straffällig gewordene und er wird, aus welchen Gründen auch immer, er wird freigesprochen. Und ein paar Tage später oder Wochen später bekommt er seine Urkunde darüber, dass er wirklich freigesprochen worden ist. So müssen Sie das sehen. Ich bin erst zunächst mal gerechtfertigt durch Glauben, ich bin also durch den lebendigen Gott freigesprochen worden und bekomme also und werde jetzt nachträglich als gerecht ausgewiesen, bekräftigt, bestätigt. Wie eine Urkunde. Das heißt also, jetzt auf die Werke oder auf die Früchte bezogen, dass die Werke, und sie sind im Grunde genommen die Urkunde, dass diese Werke nachträglich bestätigen, bekräftigen, zeigen, dass ich wirklich freigesprochen worden bin. Das erste, gerechtfertigt durch Glauben, paulinisches Gedankengut. Das zweite, gerechtfertigt durch Werke, jakobinisches Gedankengut. So, ich hoffe, dass uns das gelungen ist, dass wir das wirklich auch verstanden haben. Und jetzt können wir ganz kurz noch auf diese Beispiele eingehen. Und jetzt holt ja Jakobus aus der Schublade den Exponat heraus, ja, der für Rechtfertigung allein durch Glauben steht, nämlich Abraham. Und den schauen wir uns mal ganz kurz an. Wie sieht man wirklich so seinen Glauben? Der Abraham, der hat das ja nicht nur mal gedanklich durchgespielt und sich gefragt, ja, was könnte eigentlich passieren, wenn Gott das wirklich mal ernst meint, aber ansonsten bleibt alles beim Alten. Nein, nein. Es hat in der Tat den Tag gegeben, wo er seinen Sohn Isaak genommen hat mit Knecht Holz und Eseln und ist dann zum Berg Moria gegangen, hat ihn da draufgelegt, hat ihn gebunden und hat das Messer erhoben. Sichtbarer Glaube. Und deswegen wird er Freund Gottes genannt. Und Jakobus stellte uns die Frage, gibt es immer noch Stirnrunzeln unter uns? Wenn ja, dann bringe ich euch noch ein zweites Beispiel. Dann bringe ich euch jetzt noch die Rahab. Was hat die Rahab neben der Tatsache, dass sie den Worten der Boten geglaubt hat und dass ihr das nach Hebräer 11 zugerechnet worden ist, was hat sie denn sichtbar gemacht? Sie hat die Boten versteckt und sie hat die Boten logistisch bei der Flucht unterstützt. Und dann hat sie noch was gemacht. Und darin zeigt sich auch ihr Glaube. Denn sie hat sich um die Rettung ihrer eigenen Familie gekümmert. Das war in ihrer begrenzten Situation sichtbarer Glaube, sichtbare Werke, sichtbare Frucht. Und mit diesen beiden Beispielen will uns Jakobus wirklich deutlich machen und zeigen, das drückt ja dieser Vers 22 aus, dass der Glaube zusammenwirkt mit den Werken. Rettender Glaube ist niemals allein. Rettender Glaube ist immer, immer wirksamer Glaube. Und zum Schluss möchte ich noch ein Beispiel aus heutiger Zeit bringen. Das fand ich insofern interessant, weil dieses Beispiel nämlich zeigt, was der lebendige Gott aus sichtbarem Glauben ja entstehen, erwachsen lassen kann. Und zwar diese wahre Geschichte, diese wahre Begebenheit ereignete sich Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und da wurde eine an Jesus Christus gläubige Chinesin, wurde also wegen ihres Glaubens ins Gefängnis gesteckt. Und da begann sie sofort zu evangelisieren. Und die Gefängnisleitung bestrafte sie, legte ihre Hände da in Handschellen und verbot ihr hinfort, noch ein einziges Wort zu sprechen, besonders über Jesus Christus. Und liebe Geschwister, was man weiterhin noch mit dieser Chinesin gemacht hat, ich erspare uns das an dieser Stelle zu erwähnen. Ich erspare uns das wirklich. Es ist grauenhaft. Aber sie gehorchte und tat in aller Stille ihre Arbeit. Und eines Tages schlugen die Mitgefangenen so brutal auf diese Chinesin ein, auf diese gläubige Chinesin ein und schrien sie immer wieder an und fragten, was hast du bloß in deinem Leben, was wir nicht haben? Und immer wieder schlugen sie auf diese Chinesin ein. Und wortlos schrieb sie mit ihrem Fuß auf diesem sandigen Fußboden, Jesus Christus. Und dann geschah das, ja, dann geschah ein Wunder. Alle Mitgefangenen, ohne Ausnahme, fielen auf die Knie, baten erstmal gegenüber der Chinesin um Vergebung, was sie alles angetan hatten. Und vor allen Dingen, sie taten Buße gegenüber dem Herrn Jesus Christus, alles, was dazugehört, und übergaben ihr Leben dem Herrn Jesus Christus. Lassen wir das Beispiel mal so auf uns wirken. Was Jesus Christus, was der lebendige Gott wirklich aus sichtbarem Glauben entstehen, erwachsen lassen kann. Und deswegen, liebe Geschwister, und damit möchte ich jetzt schließen, lasst uns wirklich mit allem Ernst und mit aller Klarheit darauf achten, dass unser Glaube wirklich nicht deformiert wird zur Religion. Lasst uns wirklich darauf achten, dass es keine Aufspaltung gibt zwischen der Praxis unseres Lebens, ja, und unserem Glauben, sondern der lebendige Gott schenkt Glauben, der Glaube treibt den Christen und der Christ bringt gute Werke hervor, die nicht am Anfang, sondern die am Ende stehen. Damit wird ganz klar deutlich, die Werke machen mich also nicht wirklich zum Christen, aber Werke kommen am Ende dabei raus, wenn ich Christ geworden bin. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir auch so in die neue Woche gehen. Amen.